gesagt haben, was die Knotenmenge V und was die Kantenmenge E ist. Und wir haben unterschieden zwei Klassen von Graphen, einmal ungerichtete und dann gerichtete Graphen. Bei den ungerichteten Graphen kommt es nicht darauf an, welcher Endpunkt denn ausgezeichnet wird. Ganz im Gegenteil, wir sollten keinen der beiden Endpunkte dem anderen gegenüber vorziehen. Das heißt, wir würden in diesem Fall das ungeordnete Paar, das bietet sich hier wirklich an, benutzen. Grafisch würden wir einfach eine Verbindung zwischen zwei Knoten I und J bezeichnet herstellen. Im gerichteten Fall kommt es aber sehr wohl darauf an, wer Anfangs- und wer Endpunkt ist, und wir benutzen ein geordnetes Paar. So, jetzt mal generell eine Frage zur Tafel. Hier ist jetzt gesagt worden von verschiedener Stelle, Sie müssen auch ein bisschen aggressiver sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Tafel zu lesen. Okay? Erst einmal so, wie schaut es aus, dieser Teil der Tafel? Okay. Bitte? Sie sagen, hier gibt es Probleme, ja? So, und wie schaut es aus, wenn wir aus dem Kreis hier wieder raus sind? Okay, so, und jetzt Frage, was passiert, wenn ich das mache? Spiegelt. Also wir haben, wenn Sie mir vielleicht nach der Vorlesung einer von Ihnen einen Windows-Tipp geben kann, mit dem ich schnell, ohne da großartig herumtippen zu müssen, mit dem ich schnell tatsächlich den Beamer ausschalten kann. Der Beamer, das ist das blöde Problem. Ja? Ich müsste ein schwarzes Bild tatsächlich an die Tafel werfen. Ja? Das ist die einzige Chance, die ich habe. Ich kann den Beamer über das Notebook nicht ausstellen. Ja? Die Möglichkeit habe ich nicht. Also wenn einer von Ihnen weiß, wie ich eine schwarze Projektion erzeugen kann, bitte nach der Veranstaltung melden. Ja? Ich werde mir behelfen in dieser Veranstaltung, indem ich halt links und rechts vom kritischen Bereich versucht zu bleiben. Okay, so. Okay. So, wir haben damit den Stand erreicht der letzten Veranstaltung. Ungerichtete und gerichtete Graphen. Wir haben Nachbarschaften uns angeschaut für ungerichtete Graphen, müssen jetzt noch uns um die entsprechenden Begrifflichkeiten bei gerichteten Graphen kümmern. An die Wand geworfen habe ich eine kurze Zusammenfassung des Lebens von Leonhard Euler. Der Herr wird uns gleich noch einmal begegnen. Um die Zeit herum, um 1700, trug man halt eine nicht alltägliche, vom heutigen Standpunkt aus, Kopfbekleidung, aber ansonsten sieht er ja ganz vernünftig aus. So. Wir haben uns ein erstes Beispiel angeschaut, dieses Graphen. Das war ein sehr einfacher Graph mit nur drei Knoten und ja, eine Repräsentation grafisch, wie Sie gerade sehen können, oben eine Repräsentation mathematisch oder formal unten aufgeschrieben. Vielleicht weise ich gerade darauf hin, wir haben im gerichteten Graphen die Möglichkeit, tatsächlich Eigenschleifen zu haben, so etwas, was wir was wir nicht für ungerichtete Graphen erlauben. Ja? So, Darstellung von Graphen, und da wird es interessant. Muss ich Sie abspeisen mit Veranstaltungen im nächsten Semester, weil das kritische Problem ist natürlich, dass wir nicht nur über Graphen nachdenken wollen, sondern dass wir mit Graphen arbeiten wollen. Um mit Graphen arbeiten zu können, müssen die Graphen in den Rechner, und sie müssen in den Rechner auf eine Art und Weise, dass ich wirklich schnell all diese Operationen ausführen kann, die ich schnell ausführen sollte. So. Deshalb sollte man sich kümmern um Darstellungen von Graphen, und da haben wir eine erste Darstellung, das haben wir schon besprochen, indem wir die Knotenmenge angeben, die Kantenmenge angeben und dann die Mengen spezifizieren. Hier die Knotenmenge spezifiziert explizit und die Kantenmenge ebenfalls explizit. Das muss aber nicht explizit sein. Ja, das muss eine Darstellung sein, die könnte auch intentional, implizit sein, aus der dann klar hervorgeht, was denn nun die Menge der Knoten, was denn nun die Menge der Kanten ist. Und dann haben wir als zweite Darstellung natürlich die grafische Darstellung. Und da sehen Sie schon, dass anscheinend zwei verschiedene Graphen gegeben sind. Wenn Sie sich genauer das Bild anschauen, das ist einer. Fangen wir an mit dem Graphen A. Der Graph A ist, was man eine Quelle nennt. Quellen sind Graphen, die haben einen Ausgrat. Ausgrat werden wir gleich noch besprechen. Von denen haben einen Ausgrat von 0, von denen gehen Quellen sind Knoten, die haben einen Eingrad von 0, von denen gehen nur Kanten aus. Und da sehen Sie, das A, das hat nur ausgehende Kanten und hier drei Kanten, die ausgehen und zwar zu allen anderen Knoten oben und zu allen anderen Knoten unten. Und dann haben wir, das können Sie jetzt weiter eins nach dem anderen verifizieren, tatsächlich genau dieselbe Darstellung, grafische Darstellung der formalen Darstellung hier oben in der zweiten Grafik. So, was macht man wirklich? Ich kann dem Rechner nicht zumuten, dass er sich eine grafische Darstellung anschaut. Das ist vollkommen klar. Und man sollte natürlich mehr Grips verwenden, als einfach die Knoten und die Kanten in beliebiger Form darzustellen. Was man macht, man gibt letztlich Adjazenzlisten bzw. Adjazenzmatrizen an. Und warum das erfolgreich ist, werden Sie dann im nächsten Semester kennenlernen. So, wichtige Begriffe für gerichtete Graphen. Und da haben wir... Gut, ich bin am Überlegen, ob ich einfach mal versuchen sollte, ob ich doch in den mittleren Teil schreibe und ich schreibe jetzt an den rechten Teil. So, und was wichtig ist, ich habe jetzt eine Situation, wo ich einen Knoten I und einen Knoten J habe, eine Kante, die von I nach J geht und ich nenne tatsächlich den I den Ausgangsknoten und Ausgangsknoten dieser Kante und ich nenne den Knoten J den Endknoten dieser Kante. Was wichtig ist als Terminologie, Endknoten werden Sie, den Begriff werde ich auch für ungerichtete Kanten benutzen. Im Fall einer ungerichteten Kante ist natürlich ein Endpunkt irgendein Punkt, der durch einer der beiden Punkte, der durch die Kante verbunden wird, im Falle von ungerichteten Graphen. Bei gerichteten Graphen ist der Endknoten nur tatsächlich der Knoten, auf den geschossen wird, mit dem Pfeil gezielt wird. Ja? So, wichtiger Begriff ist der des Nachfolgers. J ist direkter Nachfolger von I. Und das I ist direkter Vorgänger von J. Ja, Vorgängernotation, Nachfolgernotation werden wir dann im späteren noch benutzen. Eigenschleifen bzw. Schleifen, natürlich die Eingangs- und Ausgangsknoten identisch haben. Häufig finden Sie in der Literatur dann auch den Begriff, dass ein Knoten inzident mit einer Kante ist. Und das heißt, er ist entweder Anfangs- oder Endknoten oder Ausgangsknoten oder Endknoten der Kante. So, Ausgangsgrad und Eingangsgrad ist genau das, was man sich darunter vorstellen würde. Ausgangsgrad, mich interessieren, wenn das jetzt ein Knoten ist, mich interessieren, wie viele Kanten schickt dieser Knoten, sendet dieser Knoten aus, Ausgangsgrad des Knotens. Eingangsgrad, wie viele Kanten erhält er? Ja? mathematischer Formalismus, wir zählen hier, um den Ausgangsgrad festzustellen, wir zählen hier, das ist das Symbol, wir erinnern uns für die Mächtigkeit, wir zählen hier die Kanten, die die Eigenschaft haben, dass der Knoten V, dessen Ausgangsgrad wir bestimmen möchten, tatsächlich, wie haben wir gesagt, Ausgangsknoten ist, ja? Oder Anfangsknoten, werde ich häufiger auch sagen, ja? Zählen die Anfangsknoten und genau denselben Formalismus, wenn wir ein Grad bestimmen wollen, dann gucken wir uns, zählen wir die Kanten, sodass tatsächlich wir den Knoten V als Endknoten haben. Ne? Wir könnten natürlich alternativ sagen, was ist der Ausgrad? Der Ausgrad ist die Anzahl der direkten Nachfolger. Das ist genau dasselbe in Grün. Wir könnten sagen, der Eingang, der Eingrad ist die Anzahl der direkten Vorgänger. Dasselbe in Grün. Ja? So. Kleiner Graph, zwei Knoten. Sollte man überhaupt keine Probleme haben, Eingrad und Ausgrad zu bestimmen. Und der Eingrad, können wir Zuruf machen? Der Eingrad ist was? Zuruf? Null. Und der Eingrad von dem B ist was? Eins, habe ich gehört. Ich habe es zwar nur gesagt, aber die richtige Antwort ist natürlich, die ich wirklich gehört habe, zwei. Wer schickt hier Kanten ein? Der Knoten A und der Knoten B auch selbst. Richtige Antwort. Der Ausgangsgrad von A, naja, ich schicke eine Kante raus. Und der Ausgangsgrad von B? Eins. So, und was ist interessant? In vielen Fällen untersucht man Wege in Graphen und deshalb versuchen wir jetzt zu sagen, was denn überhaupt ein Weg ist. Und wenn man das ganz formal fassen will, dann macht es Sinn, einen Weg dadurch darzustellen, dass ich sage, durch welche Knoten er läuft. Und da habe ich einen ersten Knoten, in dem der Weg beginnt, einen zweiten Knoten, der wird V1 heißen, der auf ihn folgt, einen letzten Knoten VL. Nicht? Und insgesamt, weil ich mit dem Index 0 beginne, habe ich L plus 1 Knoten. So, und dann möchte ich sagen, dass ich einen Weg habe, genau dann, wenn ich einen gerichteten Graphen habe und ich habe den Knoten VI erreicht, dann kann ich tatsächlich den Knoten VI plus 1 mit einer weiteren, diesmal natürlich gerichteter Graph, gerichteten Kante erreichen. Ist der Graph natürlich ungerichtet, und ich habe das VI erreicht, dann werde ich natürlich die ungerichtete Kante zu dem VI plus 1 im Graphen haben müssen, sonst wäre es kein Weg. Ein Weg ist also nichts anderes als eine Folge, aufeinanderfolgende, besteht aus aufeinanderfolgenden Kanten. Ja, das ist, was man sich auch erwarten würde. Und hier gilt an sich wieder die Bemerkung, die ich versucht habe, bei Mengen zu fassen. Die Begriffsbildungen, die wir hier machen, da sollten Sie sagen, ja, bitte, das hätte ich auch gemacht, wenn ich dazu aufgefordert wäre. Ja? Müssen wir uns nicht daran erinnern, sondern das sollte wiedergeben, formal wiedergeben, was man intuitiv erwartet. So, und das ist Kakulores. Da habe ich einen Vektor V0 bis VL. Und da soll ein Weg sein und ich sage, dass der Weg die Länge L hat. Merken Sie, was hier gezählt wird? Hier wird nicht gezählt, was die Anzahl der Knoten ist, sondern es wird gezählt, was die Anzahl der Kanten ist. Ja? Und genau das ist die Intention hinter dieser Begriffsbildung. Wir zählen mit der Weglänge die Anzahl der Kanten, die er durchläuft. Wir erlauben alles. Bis auf die Eigenschaft natürlich, die ist unverzichtbar, dass wir für alle benachbarten Knoten Kanten haben im Graphen. Wir erlauben, dass Knoten mehrfach durchlaufen werden. Wir erlauben, dass Kanten mehrfach durchlaufen werden. Ja? Das Einzige ist aufeinanderfolgende Knoten, aufeinanderfolgend in diesem Vektor, müssen durch Kanten verbunden werden. So. Was uns aber wirklich interessiert, das sind Wege, beziehungsweise wir kommen jetzt auch auf den Begriff eines Kreises von bestimmter einfacher Struktur. Und zwar sollen das einfache Wege und einfache Kreise sein. So, ich mache ein Bildchen. Wenn ich einen Graphen habe, dann möchte ich sagen, ja, Hier habe ich verschiedene, ups, jetzt habe ich gesündigt. Wie sieht man Bilder? Ja, okay. Nehmen wir mal an, wir sind gerichtet. So etwas würde ich einen Weg nennen, aber so etwas würde ich nicht einen einfachen Weg nennen. Ein einfacher Weg darf keinen Knoten zweimal durchlaufen. Deshalb einfach. Und genau das versuche ich hier zu sagen. Kein Knoten darf mehr als einmal vorkommen. Das hier ist kein einfacher Weg. So, und jetzt sagen Sie mir mal was zu dieser Schrift. Kann man das noch sehen? So, und jetzt sagen Sie mir noch etwas zu der Schrift. Wie sieht das jetzt aus? Das wird schlechter, ja? Das heißt, wenn ich versuche, in dem dunklen Bereich zu bleiben, dann sieht das besser aus. Okay. Gut, also, ein einfacher Weg ist ein Weg, in dem kein Knoten zweimal durchlaufen wird. Wann bin ich denn ein Kreis? Naja, ich bin genau dann ein Kreis, keine Betonung auf einfach. Ich bin genau dann ein Kreis, wenn da, wo ich anfange, auch der Punkt ist, an dem ich aufhöre. Dann bin ich nämlich im Kreis gelaufen. Nicht? Und da sagen wir genau das, was man wird erwarten wollen. Du nennst einen Weg, wohlgemerkt. Kreise sind immer Wege. Du nennst einen Weg, einen Kreis, wenn der erste und der letzte Knoten übereinstimmt. Nicht? Und dann haben Sie hier noch eine kleine Fiesigkeit zu beachten. Wir würden einen Weg, der nur aus einem einzigen Knoten besteht, keinen Kreis nennen. Okay, so. Jetzt aber zu dem Begriff des einfachen Kreises. So, und jetzt sind wir dabei und müssen jetzt das Handbuch schreiben. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, ja? Wann sollten wir einen, in einem gerichteten Graphen, wann sollten wir einen Kreis einfach nennen? Meine Frage insbesondere, ist das ein einfacher Kreis? Sollten wir das als einfachen Kreis erlauben? Ne? Locker, das sollten wir erlauben. Das heißt, was wir hier fordern sollten, ist das ein einfacher Kreis? Bitte? Ja? Ja? Ist das einer? Wer möchte, dass das ein einfacher Kreis ist? Was haben Sie dagegen? L gleich 1. Ich fange hier an und dann höre ich da auf. Ist aber Geschmacksfrage, ja? Ist durchaus Geschmacksfrage. Die Definition, die wir hier wählen, ist sehr liberal. All das, was zu seinem Anfangsknoten zurückkommt, ist ein Kreis. Ja? Aber es ist durchaus Geschmacksfrage. Ne? Okay. So, jetzt dieselbe Frage für ungerichtete Graphen. Wann haben wir denn einen Kreis vorliegen? Ungerichtet wohlgemerkt. Sowas? Gibt es ja überhaupt nicht, nicht, weil wir das gar nicht zulassen. Eigenschleifen. Im ungerichteten Fall werden gar nicht erlaubt. Sowas kann es gar nicht geben. Sollten wir sowas zulassen? Sie müssen jetzt sich Gedanken darüber machen, über die Begriffsbildung. Ja? Ist es sinnvoll, sowas zuzulassen oder macht es keinen Sinn? Ja? Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann wäre jede einzelne Kante würde uns einen Kreis geben. Ne? Das heißt, wir sagen, nein. Würde sowas denn sinnvoll sein? Pretty. Ja? Das heißt, was wir erlauben, ist nur, wenn die Anzahl der Knoten, wie viel haben wir, müssen wir mal gerade, jetzt habe ich mich gerade selbst verwirrt, mal die Knotennamen dabei schreiben. Was ist der Vektor, der diesem Kreis entspricht? Oder das Tupel? Was ist das? Es beginnt in 0, geht über zum Knoten 1, geht über zum Knoten 2 und dann die 0. Ja, das ist die Beschriftung, das ist die Tupelschreibweise für diesen Kreis. Heißt, wenn das hier mein V0 ist, das V1, das V2 und das V3, würde die Geschichte so ausschauen. Und deshalb, ja, das ist der kleinste Kreis, den wir zulassen. Das L, wohlgemerkt, wird auf 3 heraufgezogen. Ja? So, was ist E, D, B, C, D? Wo fangen wir an? E, D, B, C, D. Was ist das? Ist das ein Weg? Ist das ein Kreis? Einfacher Weg, einfacher Kreis. Was ist er? E, D, B, C, D. Ja? Es ist nur ein Weg. Ne, der hat nämlich ein Problem als Kreis. Er kommt nicht zu E zurück, das schafft er nicht. Und einfach ist er auch nicht, weil der Knoten D wird zweimal durchlaufen. Ne? Das ist nur ein Weg, der weder einfach ist noch ein Kreis ist. Wie viele Kanten durchläuft er? Erste Kante, zweite Kante, dritte Kante, vierte Kante. Länge 4. So, DBCD. Einfacher Kreis. EDAB. Wer bist du? Was bist du? Länge 3, ne? BDA. Hey, mein lieber Herr Gesangsverein, du wirst sofort verhaftet. Wo bitteschön ist die Kante von B nach D? Ja, die Verschwundikus. Du bist überhaupt nichts, mein lieber Freund. Und du bist etwa sehr, sehr langes. A, B, C, D, B, C, D, A. A, B, C, D. A, nee, nochmal, A, B, C, D und dann B, C, D, A. Was bist du denn? Du bist ein Kreis, aber einfach bist du nicht. Okay, so. Vorher waren wir gerichtet, jetzt sind wir ungerichtet. A, B, C, A. A, B, C, A, das Paradebeispiel eines Kreises, nicht? Einfach sogar. C, D, C, du bist einfach nur was? Was bist du? Gibt es dich überhaupt? Das ist eine gute Frage hier, wenn wir jetzt einfach mal Formalismus reden. Gibt es das überhaupt? Ist das erlaubt? Ist das ein Weg? Ist das ein Kreis? Ja? Ich habe eine Kante zwischen C und D. Und ich habe eine Kante zwischen D und C. Jetzt müssen wir uns angucken. Wissen Sie, das ist sowas, da glaubt man, man hätte besser Jura studieren müssen. Ja? Nicht unbedingt Informatik. Aber lassen Sie mich schauen. Was ist ein Weg? Ein Weg wird mir gesagt, das ist ein Vektor, ein Tupel mit der Eigenschaft, dass aufeinanderfolgende Komponenten durch eine Kante verbunden sind. Der Jurist würde sagen, du, mein lieber Freund hier unten, du solltest dich ja nicht viel auf deine Existenz einbilden, aber du bist, ups, das hat man gerade gemacht, CDC, du solltest ein Kreis sogar sein. Ist er tatsächlich, nicht? Juristisch, formal juristisch erfüllt er die Anforderungen an die Definition eines Kreises. Ist natürlich sogar ein Weg, ne? Weil jeder Kreis natürlich auch insbesondere ein Weg ist. ACD, oi, du bist ein einfacher Weg. CBACD, CBACD. Naja, du bist halt ein Weg, sonst bist du rein gar nichts. Jetzt wird es interessanter. Ja? Das ist nämlich der Herr Euler. Nicht? Der hat im 18. Jahrhundert gelebt, das hatten wir ja gerade uns schon angeschaut gehabt, und da ist er, ich denke, in Königsberg hat er eine Professur gehabt. Nicht? Und da wurde ihm die Frage gestellt, in Königsberg, das ist die Pregel, die Sie hier sehen, die hat hier drei Ufer, Und dann wird durch das Kirchlein beschrieben, noch eine Insel umschlossen. Dann haben sie massig, ich weiß gar nicht, wo die das viele Geld her hatten, Brücken. Und zwar 7 Stück. So, und jetzt ist die Frage, gibt es einen Spaziergang, der jede der 7 Brücken genau einmal überquert? Der Spaziergang soll aber zum Ausgangspunkt zurückkehren. Nicht? Und da kann man anfangen zu spazieren, wenn man das experimentell macht, geht das so wirklich in die Kilometer hinein, in die Wadenmuskulatur, sollte ich sagen, hinein. Weil das gibt es nicht. Und da hat man diese Frage, hat ja Leonhard Euler von gehört und hat gesagt, nö, klar, kann es nicht geben. So, was wir jetzt machen wollen, wir wollen aus diesem Graphen, ich möchte zeigen, warum Graphen für die Modellierung wichtig sind. Ich möchte aus diesem Graphen, aus diesem Problem einen Graphen bauen. Und was mir wichtig wäre, dass ich auszeichne als Knoten Ufer, Inseln und Brücken. Und als Kanten, wenn eine räumliche Nachbarschaft vorliegt, würde bedeuten, wenn ich mal anfange mit dem Ufer, Quatsch, mit der Insel an dieser Stelle, ja, das wäre der Inselknoten, dann habe ich die Möglichkeit, das Ufer hier oben zu erreichen. Hier habe ich Insel, hier habe ich Ufer. Die sind aber nicht direkt verbunden. Sie sind verbunden über die Brücke. So, und was mache ich? Ich müsste jetzt, habe da 2 Brücken, müsste jetzt die erste Brücke einzeichnen und ich zeichne die zweite Brücke ein, mache das aber so, dass ich für jede der Brücken auch noch einen Knoten erfinde. Das ist der Knoten für Brücke, erste Brücke, der Knoten für die zweite Brücke und das ist die Direktverbindung, weil die Insel direkt natürlich mit dieser Brücke, geh darüber, mit dieser Brücke verbunden ist, ja? So, jetzt mache ich dasselbe Spielchen und würde jetzt schauen, was ich denn erreichen kann, wenn ich die beiden Brücken hier unten benutze. Die beiden Brücken stehen natürlich für diese beiden Knoten und dann komme ich an das Ufer unten. So, und dann habe ich aber noch das dritte Ufer, das haben wir hier stehen und das dritte Ufer ist durch 3 Brücken verbunden. Hier ist das Ufer oben, hier ist das Ufer unten und hier ist das Ufer rechts. So, wir sind verbunden über das, vom Ufer rechts zum Ufer oben über eine Brücke. Wir sind verbunden über die zweite Brücke zur Insel. Wir sind verbunden zum unteren Ufer, ebenfalls mit einer Brücke. So, das ist das der Euler hat nicht dieses Bild mental benutzt, um diese Frage nach dem Spaziergang sich anzuschauen. Der hat sofort Pregel weggeworfen, er hat Inseln weggeworfen, Ufer weggeworfen, hat das alles zusammengemanscht. In Ufer, Inseln oder Brücken und Kanten eingebaut. Wenn Sie sich anschauen, dieses Bild, ja, diese kondensierte Form des Königsberger Brückenproblems, was bedeutet es, einen Spaziergang zu haben, der jede Brücke genau einmal durchläuft? Und dann zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Ich kann mir denken, bitteschön, wenn ich zum Ausgangspunkt zurückkehre, dann ist es vollkommen wurscht, wo ich anfange, weil ich muss ja alle Brücken durchlaufen und damit muss ich natürlich auch zum Beispiel hier dieses Ufer durchlaufen, nicht? Also fange ich hier an. Nicht? Und dann muss ich, ja, ich weiß ja nicht, wie ich mich entscheiden werde, aber wie dem auch immer sei, ich muss jede Brücke besuchen. Das bedeutet doch, Entschuldigung, den muss ich besuchen, den muss ich besuchen, den muss ich besuchen und natürlich auch wieder verlassen, weil das ist ein Rundkurs, ja? ich darf natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel über dieses Ufer die Brücke besuche, nicht wieder über die Kante zurückgehen. Jede Brücke genau einmal. Aber das sollte doch bedeuten, dass ich hier alle Kanten durchlaufen muss. Und zwar jede Kante genau einmal. Alle Kanten durchlaufen, jede Kante genau einmal. Hier haben wir den Graphen. Die Frage nach dem Spaziergang entspricht der Frage, gibt es einen Eulerkreis, einen Kreis, der jede Kante genau einmal durchläuft? So, jetzt hat Euler sich die Frage gestellt, gibt es so etwas? Hätten Sie diese Frage auch beobachten können, beantworten können, wenn Sie auf das Bild schauen? Jede Kante muss genau einmal durchlaufen werden. Das ist ein ungerichteter Graph. Heißt, wenn ich einen Knoten betrete, dann muss ich ihn wieder verlassen. Ich kann ihn nicht verlassen über die Kante, über die ich gekommen bin. Genau einmal. Das heißt, ich habe den Knoten betreten und muss ihn wieder verlassen. Einmal rein, einmal raus. Die beiden Knoten sind verbraucht. Wenn ich mir ganz isoliert anschaue, wie denn ein solcher, nicht Eulerweg, jede Kante genau einmal durchlaufen, ausschaut, ich komme da rein und dann gehe ich wieder raus. Das nächste Mal, wo ich diesen Knoten besuche, ich laufe da rein und dann laufe ich wieder raus. Können Sie sagen, nee, da gibt es keinen Eulerweg, weil offensichtlich, sorry, Eulerkreis, kein Eulerkreis, ja. Oh, drei. Sonst sieht es Paletti aus, ja. Aber an den drei, wie sieht es hier aus? Hier auch, ne? Überall Verstöße, ne? Und dieses Bild sagt mir, Mensch, wenn ich hier reinkomme, sagen wir mal zum ersten Mal besuche und dann hier rauskomme, zum zweiten Mal besuche, dann irgendwann später, sagen wir mal zum 10. Zeitpunkt hier reinkomme und dann zum 11. Zeitpunkt hier rauskomme, ich fresse immer eine neue Kante. Einmal gefressen für rein, einmal das andere Mal gefressen für raus, insgesamt gerade. Wissen Sie, und die tolle Geschichte ist, Sie können tatsächlich immer einen Eulerkreis finden, dann und nur dann, wenn die Knoten gerade allesamt gerade sind. Was wir hier sehen, ist an dem Beispiel des Königsberger Brückenproblems, dass tatsächlich, wenn irgendein Knoten ungerade ist, die Existenz eines Eulerkreises ausgeschlossen ist. Okay. Routenplaner. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte Sie davon überzeugen, dass Graphen ein vernünftiges Werkzeug sind und geradezu sich aufdrängen, für die Informatik sogar extrem wichtig sind, wenn es um Modellierungsfragen geht. Und die allerwichtigste Anwendung, die sollten wir jetzt schon vorneweg nennen. Warum, in welcher Anwendung für die Informatik geradezu lebenswichtig tauchen Graphen substanziell auf? Können Sie an sich gar nicht wissen. Ja? In Suchmaschinen, wie zum Beispiel in der Suchmaschine von Google, wird man das Web auffassen als einen gerichteten Graphen. Was sind die Knoten dieses gerichteten Graphen? Das sind die Websites. Wann habe ich eine Direktverbindung von einer Website A auf eine Website B, wenn ich auf der Website A eine Referenz finde? Was Google tatsächlich macht, benutzt noch weitere Eigenschaften neben dieser Graphinformation. Aber was Google macht, es nimmt diese Verbindungsinformationen, die über den Webgraphen dargestellt werden, zum Anlass, um dann eine Suchmaschine zu bauen, die alle anderen Suchmaschinen zu ihrer Zeit wirklich weit, weit geschlagen hat. Aber hier eine andere Anwendung, Routenplaner. So, was ich machen möchte, möchte eine schnellste Verbindung zwischen einem Start und einem Ziel berechnen. Was machen Routenplaner? Die nehmen im Wesentlichen die Landkarte, packen die Informationen dieser Landkarte in einen gerichteten Graphen mit, bitteschön, Zusatzinformationen natürlich. Insbesondere, was sind denn die Knoten? Das sind die Kreuzungen oder Abfahrten. Was sind die Kanten? Naja, das sind die Straßenabschnitte, die zwei Knoten direkt miteinander verbinden. Das ist jetzt der gerichtete Graph. Das allein wird nicht ausreichen, da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen Zusatzinformationen für die Navigation. Wir müssen wissen, das betrifft jetzt die Knoten. In welchem Stadtteil sind wir, in welcher Stadt, in welchem Bundesland oder in welchem Staat liegen wir. Für den entsprechenden Straßenabschnitt, das betrifft jetzt die Kanten. Für jeden Straßenabschnitt, bitteschön, was sind denn die Hausnummern, die an diesem Straßenabschnitt liegen? Ja? Zusatzinformation. Um schnellste Verbindungen zu berechnen, legalerweise wird man tatsächlich dann versuchen, für jeden Straßenabschnitt die Zeit zu bestimmen, die ich vom Ausgangspunkt dieses Straßenabschnitts zum Endpunkt benötige, wenn ich mich an die Verkehrsregeln halte. Ja, da muss ich also die Kanten auch noch beschriften. Was brauchen wir sonst noch? Sonst brauchen wir relativ wenig. Wie berechnet man den Graphen aus der Karte? Wie berechnet man schnellste Verbindungen? Wie berechnet man den Graphen aus der Karte? Da haben wir eine Karte. Ja, da haben wir Stadtteile und dann haben wir halt, hier haben wir ein System, in dem wir viele Einbahnstraßen haben. Und hier anscheinend ist die Straße sogar vollgesperrt, eine Spielstraße, Kindergesperrtstraße, irgendwas von dieser Preislage. So, und dann versuchen wir tatsächlich die Knoten und die Kanten zu setzen zu dieser Stadtkarte, ja, Straßenkarte. So, da haben wir die Knoten gesetzt an Kreuzungen und Kanten, wenn wir Straßenabschnitte haben, die die Knoten verbinden. Nicht? Und Sie sehen an dieser Stelle, da haben wir ja keine Einbahnstraße. Aha, Entschuldigung, ich habe das Bild falsch eingeführt. Wenn wir keine blauen Pfeile gegeben haben, dann bedeutet das eine Straße, die in beiden Richtungen gesperrt ist. Ja? Also hier gibt es keine Spielstraßen. Falsch erklärt. So, nicht? Und Sie sehen, in Rot, da haben wir den Graphen. Das heißt, wenn wir jetzt die Straßenkarte wegwerfen, bleibt das übrig. Ne? Und das ist im Wesentlichen ein Prozess von der Karte auf den Graphen, der recht simpel ist. Ja? Da gehört nicht viel Gehirnschmalz dazu. Wo Gehirnschmalz dazu gehört, wenn ich jetzt von Alaska nach Düsseldorf fahren will, unterwegs Schiffe und Flugzeuge und Mietwagen benutzen darf, was denn nun die schnellste Verbindung ist. Wenn ich zusätzlich noch die Angabe bekomme, und da gehen wir in Bereiche hinein, die sich schon an der Forschung orientieren. Wenn ich nämlich zusätzlich noch dem Anwender die Möglichkeit gebe, zu sagen, bitteschön, ich möchte so schnell wie möglich von Alaska nach Düsseldorf, aus welchem Grund auch immer, mit höchstens 500 Euro. Ja, dann haben Sie zwei Dinge, die Sie versuchen müssen, gleichzeitig mehr oder minder zu optimieren. Das ist die Schnelligkeit und das ist der Preis. Und da stößt man dann schnell in sehr interessante Problembereiche hinein. Hier kümmere ich mich nur um die Frage schnellstmöglich. Habe einen Graphen, der ist gerichtet und ich möchte für jede Kante eine Länge zugewiesen haben. Sie können sich das vorstellen, das ist die Zeit, die ich benötige, um vom Anfangsknoten zum Endknoten der Kante zu gelangen.
Ne? Deshalb ist das eine reelle Zahl größer gleich 0. Und was ich wissen möchte, von einem Startknoten S möchte ich zu einem Zielknoten T kommen, durch einen Weg, der in S beginnt natürlich und in T endet, aber dieser Weg, diese Verbindung von S und T sollte eine kleinstmögliche Länge haben. Und was ist die Länge eines solchen Weges? Naja, wenn ich all die Verbindungen von S nach V1, von VK nach T habe, dann interessiert mich natürlich die Zeit, die ich benötige für die erste Kante. Und das ist diese Länge von S und V1. Die Zeit, die ich benötige für die zweite Kante. Die Zeit, die ich benötige für die letzte Kante. Ja, also hier, was ich versuche zu sagen, das kürzeste Wegproblem ist so formuliert, dass es tatsächlich Anwendungen hat, die uns interessieren, zum Beispiel für Routenplaner. Wo lernen Sie? Wir machen das jetzt hier in der Vorlesung nicht. Ich möchte nur sagen, bitteschön, das ist jetzt ein wiederkehrendes Thema. Erste Anwendung, zweite Anwendung, dritte Anwendung, vierte Anwendung. Wo lernen Sie über diese konkrete Anwendung? Das ist in der Veranstaltung Datenstrukturen zweites beziehungsweise in der theoretischen Informatik eins im dritten Semester. Ist das jetzt extrem tief oder könnten Sie selbst den Algorithmus, der das kürzeste Wegeproblem löst, eigenhändig entdecken? Sie könnten den Algorithmus eigenhändig entdecken. Ja, vielleicht versuchen Sie das auch jetzt nicht während der Vorlesung, sondern nach der Vorlesung. Das ist gerade nicht die schöne Geschichte. Viele wichtige Dinge haben sehr simple Erklärungen. Es ist wichtig, aber diese einfachen, wichtigen Fragen kennenzulernen, weil viele Fragen sind einfach blöd, weil sie keine gute Antwort haben vielleicht, weil sie nicht genügend viele Anwendungen besitzen. So, zweites Semester, Datenstruktur. Weitere Anwendungsgebiete, nicht? Und Webgrafen haben wir schon genannt, Straßenkarte haben wir schon genannt, Computernetzwerk, was haben wir denn da? Naja, wenn ich Rechner habe als Knoten und ich habe Verbindungen zwischen Kanten, ich habe Verbindungen zwischen Rechnern, wenn ich nämlich von dem einen Rechner den anderen direkt ansprechen kann. Na, dann kann ich mir Fragen stellen, kann ich denn von dem einen Rechner den anderen erreichen, wenn einige Verbindungen gestört sind? Ja? Gibt es da immer noch die Möglichkeit zu kommunizieren? Binäre Entscheidungsgraphen sollen uns nicht weiter interessieren. Wenn Sie die Veranstaltung Hardware, Architekturen und Rechensysteme besucht haben, dann werden Ihnen binäre Entscheidungsgraphen, BDDs, vielleicht etwas sagen. So, Suche in Graphen, beziehungsweise wie findet man den Ausgang in einem Labyrinth? Umberto Eco, der Name der Rose. Also, William von Baskerville, das ist ein Kriminalfall, der von Umberto Eco beschrieben wird. Helden in diesem Kriminalfall sind der William von Baskerville und sein Schüler Atzen von Melk. Die landen in einem Kloster, wenn ich mich recht erinnere, ist in diesem Kloster ein Mordfall passiert und durchstreifen dieses Kloster, erreichen die Bibliothek, laufen durch die Bibliothek und merken auf einmal, wir müssen auch hier wieder raus. Diese Bibliothek ist groß. Man sitzt fest. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich aus dieser, wir sind reingekommen in die Bibliothek, wir sollten alle Wege, die man durchlaufen hat, das sind Wege, die man auch zurücklaufen kann, wie komme ich wieder zurück? Nicht? Und da sehen Sie hier die Beschreibung eines unglaublich komplizierten Mechanismus. An jedem Kreuzungspunkt, um wieder rauszufinden, wird der Durchgang, durch den man gekommen ist, mit drei Zeichen markiert. Erkennt man an den bereits vorhandenen Zeichen, dass man an der betreffenden Kreuzung schon einmal gewesen ist, bringt man an den Durchgang, durch den man gekommen ist, nur ein Zeichen an. Wenn Sie verstehen, wovon ich rede. Und das geht so kompliziert weiter. So, das ist der William von Baskerville, der hier doziert. sein Assistent fragt, woher wisst ihr das? Nach dieser Regel gelangt man hinaus, nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht klappt es ja. Und wir sollten uns an dieses Schema halten. So, da ist die Bibliothek. Die beiden sind hier über den Treppenaufgang in die Bibliothek gekommen und befinden sich irgendwo, sie sind planlos durch die Bibliothek gewandert, befinden sich irgendwo in diesem Bereich und möchten wieder zurückfinden zu dem Treppenaufgang. So, und das Erste, was man natürlich wird machen wollen, ist zu sagen, hey, das ist ein Graf, der da tatsächlich hintersteckt. Du hast ein graftheoretisches Problem vorliegen, mein lieber Freund. Wo ist der Graf? Da ist der Graf. Wo ist der Treppenaufgang? Da ist der Treppenaufgang. Ja, und wir haben ungerichtete Kanten eingesetzt, weil wir jeweils erwarten, dass wenn wir einen Knoten besucht haben, den anderen Endpunkt erreichen, wir auch wieder zurücklaufen können. Nicht? Und das Einzige, was uns in diesem Labyrinthproblem interessiert, das ist die Struktur dieses ungerichteten Graphen. So, und jetzt geht es zur Prinzessin Ariadne und zum König Minos und zu Theseus und zum Minotaurus. Also, der Minotaurus ist ein ganz furchtbares Ungeheuer, muss weg. Der Theseus, das ist ein edler Krieger, der soll den abmurksen. Das Blöde ist bloß, der Minotaurus, der versteckt sich in einem Labyrinth. Jetzt muss der Theseus ihn erstmal aufspüren, dann abmurksen. Und drittes Problem für den Theseus ist, wieder zurückzufinden. Ja? So, jetzt hat er aber den Vorteil, dass die Tochter des Königs, die Prinzessin Ariadne, ihn durchaus sympathisch findet und sie gibt ihm einfach einen Wollknäuel mit, auf dem er einen Faden abrollen kann, sodass er, wenn er den Minotaurus tatsächlich aufgespürt hat, einfach an dem abgerollten Faden zurückfinden kann. Ganz einfaches Schema, Ariadne-Faden, damit kommen wir zurück. Bloß, Entschuldigung, wenn das ein riesiges Labyrinth ist, wie kann ich denn mit einem Faden das Labyrinth systematisch durchsuchen? Ich komme zurück, aber wie kann ich denn sicherstellen, dass ich überall in dem Labyrinth schon mal gewesen bin? Ja, und das ist jetzt die wesentliche Frage, die man sich an dieser Stelle stellen muss. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage in der Informatik. Wenn ich einen solchen Graphen habe, ich muss den systematisch durchsuchen können. Und ich muss mir jeden Knoten anschauen können, die Information, die da steht, mir verschaffen. So. Und hier ist die Antwort, wie man tatsächlich nicht nur das Labyrinth wieder verlassen kann, sondern auch den Minotaurus aufspüren kann. Und zwar mit der Tiefensuche. Das ist auch Material aus dem zweiten Semester. Aber ich möchte dieses Material Ihnen schon, ja, Sie werden im zweiten Semester keine extrem schwierigen Veranstaltungen sehen, aber interessante Veranstaltungen. Das möchte ich Ihnen an diesem Algorithmus der Tiefensuche erklären. So, bei der Tiefensuche. Wir möchten einen Graphen, der ist ungerichtet, uns anschauen. Wir haben einen Startknoten gegeben. Unser Ziel ist, alle Knoten des Graphen zu besuchen. Was dürfen wir mitnehmen? Ariadne-Faden. Was dürfen wir sonst noch mitnehmen? Ein Farbeimer. So, und was ich jetzt machen möchte, in der einen Hand den Ariadne-Knoten, in der anderen den Farbeimer und möchte mit den beiden Dingen tatsächlich den Graphen systematisch durchsuchen. Wie geht das? Das allererste, was wir machen, wir markieren den Startknoten. Was heißt das? Die Kreuzung, die dem Startknoten entspricht, wird angepinselt, ja? Die ist rot. So, wenn wir jetzt einen Knoten besucht haben, ja, das allererste, wenn wir einen Knoten besuchen, wenn wir einen Knoten besuchen, betrachten wir nacheinander alle Knoten, alle Nachbarn dieses Knotens U. Den Knoten U, den besuchen wir gerade. Wenn ich jetzt einen Nachbarn V habe und ich sehe, der Nachbar V ist angepinselt, den lasse ich links liegen.
Da gehe ich davon aus, dass ich jemanden, einen Knoten, den ich angepinselt habe, bereits systematisch durchsucht habe, in dem Sinne, all das, was von ihm ausgeht, habe ich mir schon angeschaut. Also, wir sind an dem Knoten U und erreichen zum Beispiel den Knoten V. So, und dann müssen Sie sich vorstellen, hier ist der Knoten V, das sollte ich hier daneben schreiben. Hier ist der Knoten U. Wenn wir den Knoten U tatsächlich besuchen, sofort werden wir ihn anpinseln. Wir stehen gerade auf dem Knoten U und haben zwei verschiedene Situationen. Eine erste Situation sagt, ich habe den Knoten V und dann habe ich hier den Knoten V'. Die erste Situation ist, ach, der Knoten V, der ist auch gepinselt. Finger weg. Dann schaue ich mir den nächsten Nachbarn an, der ist nicht gepinselt. Das erste, was wir machen, wir laufen tatsächlich runter zu diesem Knoten. Und wissen Sie, wenn wir sehen, dass er unmarkiert ist, wir sind in diesem Fall, das allererste, was wir machen, wir pinseln. Jetzt markieren, jetzt pinseln. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie werden jetzt Ihre Routine, Ihr Programm ausführen, um all das, was an dem Knoten V' hängt, mit Ausnahme natürlich von dem, was Sie nur erreichen können, wenn Sie über den Ausgangsknoten U laufen, müssen Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt all das, was von dem V' erreichbar ist, erreicht haben. Dann kommen Sie zurück im Wesentlichen und sagen, gut, Dankeschön, bin fertig. So, was ist Sache? Sie sind fertig in dem Sinne, dass Sie hier schon besucht haben, den Knoten V, der war ja rot gepinselt. Sie sind fertig, weil Sie jetzt auch rot gepinselt haben und sich alle möglichen Knoten angeschaut haben, die Sie von dem Knoten V' aus erreichen können. Was machen Sie dann? Ja? Wie kommen Sie zurück? Der Faden. Damit kommen Sie zurück. Ariadnefaden plus Pinsel, ja, kommen überall hin. Das ist Tiefensuche. Okay, ne? Wir kehren zu U zurück mit Hilfe des Ariadnefadens. Wo wird das gemacht? In der Veranstaltung Datenstrukturen. So, jetzt kommen wir zum Begriff des Zusammenhangs. Ein ganz wichtiger Begriff für ungerichtete Graphen. Möchte mir anschauen, was denn nun die Knoten sind, die ich von einem bestimmten Knoten V aus erreichen kann. Und möchte diese erreichbaren Knoten nennen die Zusammenhangskomponente von dem V. U, V, W. X, Y und Z. So. Was sollte die erste Zusammenhangskomponente sein? All das, was ich von dem Knoten V aus erreichen kann, ist nichts anderes. Ich schreibe mal so. Das soll stehen für die Zusammenhangskomponente von V. Naja, woraus soll die bestehen? All das, was ich von dem V aus erreichen kann, besteht aus dem U, besteht aus dem W, besteht aus dem Z. Und U, V und W. Das V habe ich vergessen. Sonst kann ich nichts erreichen. Dann habe ich aber noch eine zweite Zusammenhangskomponente. Und diese zweite Zusammenhangskomponente, das ist eine Zusammenhangskomponente. Oh. Hier sollte Komponente stehen. Zusammenhangskomponente. Die zweite Zusammenhangskomponente zum Beispiel von dem X, naja, die besteht aus X, Y und Z. Ja, und das ist im Wesentlichen die Intuition hinter Zusammenhangskomponente. die ich versuchen muss, jetzt in eine Definition umzubiegen. Aber bevor ich das mache, hier, das ist die Zusammenhangskomponente von dem V. Was sollte denn sein, die Zusammenhangskomponente von dem U?
Ja, genau dasselbe.
Von dem W, genau dasselbe. Dieser Graph an dieser Stelle, der hat tatsächlich zwei, sollte haben, so sollten wir die Begriffe biegen, definieren, sollte haben zwei Zusammenhangskomponenten. So, die Zusammenhangskomponente von V besteht aus all den Knoten, die von V aus durch einen Weg erreichbar sind. Wann heißt ein Graph zusammenhängend? Ja, wenn es genau eine Komponente gibt, eine Zusammenhangskomponente. So, wissen Sie, und jetzt wird es kompliziert. Jetzt haben wir den Fall gerichteter Graphen. Und da müssen wir uns anschauen, was da passieren kann. Das sind die Knoten U, V und W. Erstmal wieder unsere Erwartungshaltung. Was sollten wir fordern, wenn wir so etwas wie Zusammenhangskomponenten, man nennt das dann starke Zusammenhangskomponenten, wenn wir so etwas wie Zusammenhangskomponenten aber diesmal für gerichtete Graphen definieren wollen? Welche Zusammenhangskomponenten sehen Sie da? Was sollte überhaupt eine starke Zusammenhangskomponente sein? Das sollten doch Knoten sein, da würde ich nur Knoten aufführen, die die Eigenschaft haben, ja, der erste Knoten kann den zweiten, der zweite Knoten kann den ersten. Die sollten sich gegenseitig, wechselseitig erreichen können. Entschuldigung, und wer kann sich denn hier wechselseitig erreichen? Niemand. Das heißt, in diesem speziellen Fall hätte ich drei Zusammenhangskomponenten. Würde ich allerdings eine dieser Kanten umkehren, wie viele Zusammenhangskomponenten habe ich dann? Starke Zusammenhangskomponenten, ja? Eine. Ne? U, V und W, genau eine. Geht die Kante flöten, ja, habe ich auf einmal drei Zusammenhangskomponenten. Schauen wir uns die Definition an. Wenn wir gerichtet sind, dann besteht die starke Zusammenhangskomponente des Knotens V aus all den Knoten W, die das V aus, von V aus wir erreichen können, einerseits, und wir müssen auf der anderen Seite das V aber auch erreichen von dem W. Ja? Also habe ich ein bisschen blöd rumgestochert. Zusammenhangskomponente, die starke Zusammenhangskomponente von W, bitteschön, von V, besteht aus allen Knoten W mit der Eigenschaft, dass ich von V aus über einen Weg, der mehrere Kanten tatsächlich umfassen kann, das W erreichen kann. Und umgekehrt kann ich von dem W aus in mehreren Schritten mit einem Weg das V aus erreichen. Ja, das wäre die starke Zusammenhangskomponente. Und das wäre ja auch vernünftig, ne? Wenn wir uns vorstellen, wir würden die Zusammenhangskomponente, was einen interessieren sollte, des Straßennetzes in Frankfurt herauszufinden. Ja, das ist durchaus nicht trivial. Wann heißt sie stark zusammenhängend? Wenn es genau eine Zusammenhangskomponente gibt. Ne? Das ist dann auch eine vernünftige Angelegenheit. So, Zusammenhang, Beispiele. Ungerichteter Graph. Ist der zusammenhängend? Gibt es nichts zu meckern. Ne? Ist der zusammenhängend? Da gibt es sehr wohl was zu meckern, weil diese beiden Endpunkte der Kante, die da innen liegend ist, da kommen wir von außen nicht ran. Jetzt sind wir gerichtet. Vielleicht sehen Sie das nicht. Ich habe eine Kante von links nach rechts, von links nach Mitte, sollte ich sagen, von Mitte nach rechts und dann zurück. Und hier habe ich eine Kante von unten nach oben. Welche Komponenten haben wir?
Welche starken Zusammenhangskomponenten haben wir? Ja? Die drei hier oben. Und er ist leider Gottes ganz allein, weil er wird nicht erreicht. Ja. So, wie schaut es denn hier aus? Das ist dieselbe Situation wie hier oben, bloß wir erhalten eine zusätzliche Kante, und zwar der mittlere Knoten schickt eine Kante nach unten. Was passiert? In einem Schwupps frisst die Dreierkomponente die kleine Einserkomponente. Ja? Alles wird zu einer starken Zusammenhangskomponente. Okay, Zuordnungsprobleme. Also, wir wollen Doppel spielen. Doppel im Tennis-Doppel. Doppel sind nicht erfolgreich, wenn die beiden Doppelpartner sich nicht mögen. Ja? Dann wird man vielleicht den Tennisschläger zu anderen Aufgaben heranziehen, als unbedingt das Tennisspiel selbst es verlangt. Was wir deshalb versuchen, wir versuchen Doppelpaarungen anzusetzen, und zwar so viele wie möglich. Aber bitteschön, die Partner, die im Doppel vertreten sind, die müssen sich alle mögen. Was haben wir? Wir haben einen sogenannten Freundschaftsgraphen, VT. Was sind die Knoten dieses Freundschaftsgraphen? Das sind die Vereinsmitglieder. Und was sind die Kanten? Wir setzen eine Kante ein, Freundschaftsgraph, zwischen zwei Knoten X und Y, wenn die beiden Vereinsmitglieder sich mögen. Freundschaftsgraph. So, können Sie mir sagen, wonach wir suchen? Ist klar, wir suchen nach möglichst vielen Doppelpaarungen. Aber wenn wir uns jetzt versuchen, ja, den ganzen Schmus wegzuwerfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, sprich den Graphen, dann heißt es, wir haben eine Knotenmenge, wir haben eine Kantenmenge, Kanten, wann immer man befreundet ist. Und was wollen wir? Wir wollen viele Doppel, aber was heißt das, Doppelpaarungen haben? Was heißt das? Wenn wir uns nur konzentrieren auf die Graphenbegriffe. Wie sollten wir das formulieren? Vorschläge? Wie sollen wir das formulieren? Was Sie sagen, wenn du Doppel meinst, wenn du Doppel sprichst in deinem Problem, dann meinst du Kante, weil die sollen sich ja mögen. Welche Eigenschaften müssen die Kanten haben, die den Doppeln entsprechen? Ja? Das sind ungerichtete Kanten, richtig? Ist eine solche Situation möglich? Ist es möglich, dass wir sagen, okay, das hier, das könnten Kanten sein, die du auswählst. Der ist zwar sehr beliebt anscheinend, aber er muss sich schon entscheiden zu einem Doppelpartner. Das heißt, wonach wir suchen, das sind Kanten, genauso wie Sie sagen, mit der Eigenschaft, dass die Endpunkte disjunkt sind. Und das ist das Matching-Problem. So, und dann formulieren wir das. Finde eine größtmögliche Anzahl von Doppelpaarungen. Das ist eine Teilmenge der Graphen des Tennis, der Kanten des Tennisgraphen, sodass kein Vereinsmitglied Endpunkt von mehr als einer Kante ist. Das heißt, dass diese Kanten Endpunkt disjunkt sind. So. Also jetzt haben wir gerade den Streik und ich habe mir überlegt, ob ich versuchen sollte, irgendwelche Pilotenwitze einzubauen. Aber ich lasse das mal. Ja? Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen widerstehen kann, aber Nicht? Die verlangen schon ziemlich viel, die Damen und Herren dort. Aber das ist ja auch, man soll ja nicht neidisch sein. So, was haben wir denn? Wir haben einen gerichteten Graphen, der steht für Flugzeug. Das ist der Flugzeuggraphen. Was haben wir in dem Flugzeuggraphen? Es geht darum, dass wir Piloten haben. Die sind natürlich alle exzellent ausgebildet, aber einige können halt nur einmotorige Flugzeuge fliegen. Und bei richtig dicken Brummern braucht man halt eine entsprechende Zusatzausbildung. Das heißt, was ich wirklich festhalten möchte, ist Pilot, Flugzeug. Kann Pilot, Flugzeug, Pilotin Flugzeug fahren oder nicht? Fliegen oder nicht? Das heißt, wenn ich das jetzt versuche, in einen Graphen zu modellieren, dann sollte meine Knotenmenge was sein? Piloten? Ja. Flugzeuge? Ja. Sondern Piloten und Flugzeuge. Und wann setze ich eine Kante ein? Na, ich setze keine Kante ein zwischen zwei Flugzeugen. Ja? Ich setze auch keine Kante ein zwischen zwei Piloten. Ich setze eine Kante ein, wenn Pilot Flugzeug fliegen kann. Pilot X kann Flugzeug Y fliegen. Und fertig. Also habe ich dann sämtliche Informationen über die Kompetenzen der einzelnen Piloten in einen Graphen modelliert. So, und jetzt möchte ich einen Flugplan aufstellen. Und zwar geht es darum, dass wir eine Anzahl von Flügen haben. Um 8 Uhr morgens, abfliegend in Frankfurt. Und die möchten wir starten. Das heißt, was ich versuchen möchte, so viele Flüge wie möglich tatsächlich initiieren, abfliegen lassen. Aber braucht für jedes Flugzeug, das dann abfliegt, einen Piloten, der dieses Flugzeug fliegen kann. Was möchte ich für dieses Problem, um 8 Uhr morgens von Frankfurt aus eine größtmögliche Anzahl von Flugzeugen tatsächlich abfliegen zu lassen? Zuerst mal brauche ich natürlich Piloten, die nicht streiken. Ja, aber davon gehen wir mal aus, dass wir das haben. Was ich machen möchte, dasselbe Problem wie vorher. Kein Flugzeug wird zweimal abfliegen. Kein Pilot kann gleichzeitig in zwei verschiedenen Flugzeugen sitzen. Was wir brauchen, und jetzt fängt es an interessant zu werden, weil wir haben ein zweites Mal, dass wir dasselbe Problem wieder entdecken. Wir haben die Aufgabe, eine Menge von Kanten uns anzuschauen. Pilot, Flugzeug. Mit der Eigenschaft, dass die Kanten endpunkt disjunkt sind. So, und dann sollte man, wenn man jetzt schon zwei wichtige Anwendungen gefunden haben, dem Ganzen einen Namen geben und der Name heißt Matching-Problem. Wir nennen eine Kantenmenge ein Matching, falls kein Knoten aus V Endpunkt von mehr als einer Kante ist. Das war ja der wichtige Punkt, wir suchen nach Kanten, bitteschön. Und da ist die Kantenmenge, nach der zum Beispiel gesucht werden kann. Was ist die Eigenschaft? Endpunkt disjunkt. Kein Knoten darf Endpunkt von mehr als einer Kante sein. Und wann ist denn, wissen Sie, wir suchen natürlich, das ist unser Problem, vielleicht springe ich mal einfach vorweg, wir suchen natürlich möglichst große Matchings. Das heißt, die Kantenmengen, E' von der hier geredet wird, wir suchen eine bestimmte Kantenmenge großmöglich, mit der Eigenschaft großmöglich zu sein. Ich sollte es genauer sagen. Wir suchen nach irgendwelchen Kantenmengen. Aber die sollten größtmöglich sein. So, und wenn ich aber jetzt die Eigenschaft habe, dass tatsächlich diese Menge E' alle Knoten überdeckt, zum Beispiel bei dem Piloten-Flugzeug-Problem, wenn ich weiß, dass jedes Flugzeug tatsächlich im Gebrauch ist bei meiner Lösung, hey, dann bin ich größtmöglich. Ja, in der noch eingeschränkteren Version, wenn tatsächlich ich annehme, ich habe genau die gleiche Anzahl von Piloten und Flugzeugen, würde man dann sagen können, okay, wenn du genauso viele Piloten wie Flugzeuge hast, dann bist du größtmöglich offensichtlich dann, wenn alle Piloten und alle Flugzeuge im Dienst sind, um 8 Uhr morgens und keiner streikt. Matching heißt genau dann perfekt, wenn jeder Knoten aus V in einer Kante ist. So, kriegen Sie das im ersten, eine Lösung des Matching-Problems, kriegen Sie das in den ersten Semestern im Pflichtprogramm mit? Nein. Das bekommen Sie in der Veranstaltung Approximationsalgorithmen mitgeteilt. Das ist tatsächlich ein Problem, was schon richtig interessant ist. Aber wir kriegen es in der Informatik, kriegen wir das vernünftig hin. Das Problem haben wir in der Tasche. Ja? Aber das ist nicht trivial. So, bitteschön. Tennisverein mit 10 Mitgliedern und hier ist der Freundschaftskreis, der Freundschaftsgraf. Ich gebe Ihnen eine Matching-Lösung, dort ist sie. 1 und 2 doppel, 3 und 6 doppel, 10 und 9, 8, 7 und 8 doppel. Wie viele Doppelpaarungen habe ich gefunden? 4. Können Sie 5 finden? Sagen Sie, Sie sagen, Mensch, in diesem Bereich bringst du es gerade mal zu einer Doppelpaarung. Ja, oder sagen wir mal sogar zwei Doppelpaarungen, ja, in diesem Bereich. Mach doch mal Folgendes. Versuch doch mal hier die beiden Kanten, die du auf dem Kreis liegen hast, so ein bisschen zu verschieben. Ja? Statt 10 und 9 in einen Doppel miteinander zu setzen, setz doch 8 und 9 und setz 7 und 6. Dann haust du dir natürlich die 3-6er-Paarung kaputt. Sie sagen, macht mich nicht weiter traurig, weil statt 3-6 nehme ich 3-2. Bis jetzt liegen wir 1-1. Jetzt müssen Sie zwei Doppelpaarungen holen und Sie sagen, ja, bitteschön, da sind Sie. So, da ist der Trick. Sie schieben das Ganze nach oben. Holen sich hier anscheinend keinen großen Vorteil, statt dem 3-6er den 2-3er, aber hier unten. Ja, die Kante, die Auswahl, die Sie sich hier haben, kaputt gemacht. Ja, die holen Sie sich wieder rein. Dankeschön. Und damit haben wir, was haben wir denn hier? Ein perfektes Matching. Das ist perfekt. Jeder Knoten ist Endpunkt einer Kante dieses perfekten Matchings. Das ist größtmöglich. Ja? Da können Sie nicht mehr machen. So, Hamilton-Kreise. Was wir bisher besprochen haben, sind Probleme, die wir in den Griff bekommen. Was ich jetzt besprechen möchte, sind Probleme, die sind richtig, richtig hammerhart. Und da ist das Hamiltonsche Kreis bzw. das Hamiltonsche Wegproblem. Was möchten wir denn? Wir möchten einen Weg finden. Das ist kein Problem, aber bitteschön, der Weg soll einfach sein. Sprich, in diesem Weg wird jeder Knoten genau einmal besucht. Der Weg ist einfach und jeder Knoten wird besucht. Einfacher Weg, jeder Knoten wird besucht. Was ist ein Hamilton-Kreis? Naja, das ist ein Hamilton-Weg, das ist ein Anfangsstück, zumindest ist ein Hamilton-Weg von V0 bis VL-1. Und dann ist das VL gleich V0, wir kommen zurück. So, schauen wir mal, ob wir die Begriffe verstanden haben. Ist das ein Hamilton-Weg? Kann das ein Hamilton-Kreis sein? Kann dieser Graph, den Sie da sehen, einen Hamilton-Kreis haben? Schwerlich, nicht? Wir kommen nämlich aus dem Knoten E nur raus, aber nicht wieder rein. Das kann kein Hamilton-Kreis haben. Hat es einen Hamilton-Weg, dann muss der Hamilton-Weg besser dort in dem E anfangen. Nicht? Aber wenn ich dann hier in dem E beginne loszulaufen, zu C und D laufe, zu A und dann zu B, dann habe ich einen. Zu C und D zu laufen, dann A und B, dann habe ich einen Hamilton-Weg, aber keinen Hamilton-Kreis, da das E, das B auch, das B hat einen Ausgrad von 0 und das E hat einen Eingrad von 0. So, bitteschön. Möchte Sie jetzt davon zu überzeugen, dass dieses Problem, wenn es denn möchte, so richtig bösartig ist? Hat dieser Graph einen Hamilton-Kreis, ja oder nein? Also ich versuche den Graphen jetzt abzumalen. Moment, unten hast du keinen Zwischenknoten. Ja gut, du hast überall keinen Zwischenknoten. Und dann hast du hier Knoten in einer Schicht unten drunter und zwischen den beiden hast du dann auch noch weitere Knoten. So, Sie müssen mich, ich versuche hier Symmetrien auszunutzen, verbessern Sie mich, wenn ich das falsch mache. Also einmal komme ich dann auf den unteren Kreis zurück und dann die Zwischenknoten werden eingesetzt. So, und dann habe ich einen dritten Ring, einen innenliegenden Ring, der hat gerade mal 5 Knoten. Und ich erreiche die jeweils von den Mittelknoten. Mittelknoten, so, das sollte es sein. Bitteschön. Warum habe ich das nochmal abgemalt? Wer sagt mir, wo der Hamilton-Kreis ist? Ja? Einmal drumherum, sagen Sie. Moment. Sie sagen, sei mutig, mach den verdammten Strich. So, und jetzt rein ins Vergnügen. Und Sie sagen, dieses Vergnügen bitteschön genießen. Wie genieße ich das? Rechts oder links? Okay. Sie sagen, wann ich den Sprung in das innenliegende, in den innenliegenden Kreis wagen soll. Immer weiter. Immer weiter. Eins noch und dann sagen Sie mutig nach innen. Ja? So, jetzt sagen Sie mir bitte schön, warum Sie jetzt sagen, jetzt spring aber verdammt nochmal. Wenn ich jetzt weiterlaufen würde, ja, dann hätte ich die Möglichkeit verloren, ihn hier zu erreichen. Ich muss zurück. Das ist schon verloren. Und auch hier, ich bin da schon gewesen, jeder Knoten einmal, komme ich nicht mehr weg. Dieser Knoten ist heilig. Okay, sagen Sie, dann wie laufe ich, rechts oder links? Rechts, nach unten, ja? Weiter? Okay. Und den Rest kann ich sogar selbst. Schön. Ja, damit haben wir einen Hamilton-Kreis. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das sind keine läppischen 5, 15, 20 Knoten, sondern das sind 1433. Und Sie bekommen die Aufgabe festzustellen, ob dieser Monstergraph denn tatsächlich einen Hamilton-Kreis hat oder nicht. Trauen Sie sich zu, ein Programm zu schreiben, das die Frage nach einem Hamilton-Kreis zu Ihren Lebzeiten beantwortet, wenn wir tatsächlich mit mehreren Tausenden, mit Graphen zu tun haben, mit mehreren Tausenden von Knoten. Sprich, da kann es schon mal sein, dass Sie eine Million von Kanten haben, ja? Circa eine Million von Kanten. Wenn Sie sich das zutrauen, kommen Sie bitte nach der Veranstaltung zu mir. Wir beiden würden dann, oder die Gruppe, die sich dann ergibt, wir bauen eine Firma, wir nicht bauen, sondern wir bilden eine Firma und wir werden nicht Millionen scheffeln, nein, 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 vielleicht auch nicht Milliarden, aber in die Billionen könnte ich mir vorstellen, wenn wir richtig, richtig viel Initiative und Energie verwenden, könnten wir es schaffen. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, und das ist richtig ein richtiger Knaller, das Erfüllbarkeitsproblem, KNFSAT. Da hatte ich Ihnen schon gesagt, das ist richtig schwer, NP vollständig. Die Frage, nicht, sogar nicht nur die Konstruktion, sondern nur die Frage, hat ein Graph einen Hamilton-Kreis? Bitte sag ja oder bitte sag nein. Ich muss noch nicht mal konstruieren, ich muss noch nicht mal den Kreis angeben, sondern nur die Frage beantworten, hast du den einen oder nicht? Allein, ja, genauso derselbe Typ wie beim KNF-SAT-Problem. Eine KNF gegeben, die Frage, die ich beantworten soll, noch nicht mal eine erfüllende Belegung. Die einzige Frage ist, hat denn deine KNF eine erfüllende Belegung? Sag ja, sag nein. So, Erfüllbarkeitsproblem, NP vollständig. Wir haben das N mal N Sudoku-Spiel uns angeschaut. Ich habe dazu gesagt, NP vollständig. Wir haben das N mal N Minesweeper-Problem uns angeschaut. Ich habe dazu gesagt, NP vollständig. Jetzt schauen wir uns das Hamiltonsche Kreisproblem an, NP vollständig. Und was bedeutet das? Das ist sogar noch irrer gewissermaßen als nur die Klassifizierung, das sind alle schwierige Probleme. Sie lösen, wenn Sie imstande sind, Minesweeper zu lösen, dann werden Sie imstande sein, das KNF-Erfüllbarkeitsproblem zu lösen. Mit einer Lösung für Minesweeper können Sie tatsächlich Sudoku lösen, mit einer Lösung für Minesweeper können Sie das Hamiltonsche Kreisproblem lösen. Irgendein NP-vollständiges Problem gelöst und Sie können in dem Sinne, dass jede Instanz, dass Sie ein Programm schreiben, dass jede Instanz löst, bitteschön, jede Instanz, ja? Irgendeines dieser Probleme gelöst und Sie können alle anderen NP-vollständigen Probleme tatsächlich auch lösen. Sehr merkwürdige Geschichte, da gibt es eine Gruppe von richtig schwierigen Problemen, eins lösbar, dann sind alle anderen lösbar. Und da ist natürlich dann die entsprechende Interpretation. Entschuldigung, dann sollte das doch wohl nicht der Fall sein, dass du irgendeines lösen kannst. Weil wenn du irgendeines lösen kannst, kannst du ja alles lösen. Euler-Kreise, ein ganz, ganz anderes Spiel, sehr viel einfacheres Problem. Kommen wir vielleicht noch zu. So, bitteschön, das ist eine ganz, ganz schöne Anwendung. Und zwar Gäste einer Familienfeier. Und Sie wissen ja, die Familienmitglieder, nicht? Einige mögen sich und andere mögen sich nicht. Und bitteschön, möchten Sie zwei Familienmitglieder, die sich nicht ausstehen können, nebeneinander setzen? Das kann die ganze Party ruinieren. Also, was haben wir? Wir haben einen hufeisenförmigen Tisch. Und Sie sollen die Familienmitglieder so nebeneinander setzen, dass wenn Sie diese Person sich zum Beispiel anschauen, zur Linken und zur Rechten sollen Familienmitglieder sitzen, die diese Person mag. Und nicht nur für diese Person soll das gelten, für alle Personen soll es gelten. Bis natürlich hufeisenförmiger Tisch, wir über die beiden Personen an den jeweiligen Enden des Tisches reden. Ja? Die haben natürlich die entsprechende Forderung nur für ihren linken bzw. hier für ihren rechten Tischnachbar. So, wie modellieren Sie dieses Problem? Was würden Sie sagen? Nicht? Was wir natürlich uns sofort anschauen sollten, ist, welche Freundschaften bestehen denn? Beziehungsweise, wenn wir davon ausgehen, von einem, nee, ich kann den nicht abgrafen, das ist der Konfliktgraf, ja? Ich kann den nicht abgrafen. Wer ist denn Knoten? In dem Konfliktgraph, das sind alle Personen, die zur Feier kommen sollen. Und wann würden wir denn eine Kante einsetzen, wenn Person zwischen X und Y, wenn X Y nicht ausstehen kann? Das ist der Konfliktgraph. Was wir wirklich brauchen, wenn der Konfliktgraph uns nur gegeben ist, das ist der Freundschaftsgraph. Damit ich weiß, wen ich denn nebeneinander setzen darf. So, Konfliktgrafen, jetzt gehen wir zum Freundschaftsgrafen und da haben wir dieselbe Knotenmenge, aber wir setzen Kanten ein, x und y, genau dann, wenn es keine Feindschaft, keine Kollision gibt. Nicht? Das liegt nahe. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was wollen wir denn? Wir wollen alle Personen um einen Tisch setzen. Ja? Alle Personen sollen an den Tisch gesetzt werden. Diese Person soll über eine Kante erreichbar sein mit dieser Person, richtig? Weil die beiden ja befreundet sind. Sonst würden wir sie nicht nebeneinander setzen. Diese Person ist nicht nur mit ihrem rechten Tischnachbar über eine Kante verbunden, sondern auch mit ihrem linken. Denn sonst, sie müssen ja benachbart sein, befreundet sein, sorry. Das heißt, was wir haben, wenn wir die Mitglieder der Party um einen Tisch setzen, wir bekommen einen Hamilton-Weg. Hufeisenförmiger Tisch, Hamilton-Weg. Was würde passieren, wenn der Tisch tatsächlich nicht hufeisenförmig, sondern einen Kreis wäre? Dann würden wir einen Hamilton-Kreis bekommen. Ja? So, was möchte ich sagen? Wenn Sie eine Familie haben mit 1000 oder mehr Familienmitgliedern und Sie bekommen die Aufgabe, sämtliche Familienmitglieder um einen Tisch zu platzieren, sodass keine zwei, die nebeneinander sitzen, befeindet sind, sagen Sie, dass das eine ehrenvolle Aufgabe ist, aber dass Person Z diese Aufgabe doch sehr viel kompetenter und besser ausführen könnte als Sie. Sie möchten mit solchen schwierigen Problemen es nicht zu tun haben. So, nicht? Und was ich versuche zu sagen, in dem Freundschaftsgrafen, den Grafen mit der Tilde, versuchen wir nichts anderes als einen Hamilton-Weg zu finden. Der wird uns dann auch eine legale Sitzordnung liefern. So, das Färbungsproblem. Was haben wir bisher kennengelernt? Eine Reihe von Problemen, die tatsächlich sehr einfach waren. Da war der Routenplaner, das kürzeste Wegeproblem, das Labyrinthproblem, wie kommt man aus Labyrinthen heraus. Probleme, die durchaus schwieriger waren, das Matching-Problem und ein hammerharte Probleme, wie zum Beispiel das Hamiltonsche Kreisproblem. Und jetzt kriegen wir den zweiten Kollegen, nämlich das Problem der Färbung. Und das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Was ist das Färbungsproblem? Ich bekomme einen ungerichteten Graphen. Und in diesem ungerichteten Graphen soll ich die Knoten färben. Und zwar sollen zwei Knoten unterschiedliche Farben bekommen. Ich soll das anders sagen. Ich soll Knoten färben. Die Eigenschaft der Färbung ist, dass wenn ich mir irgendeine Kante anschaue, die beiden Endpunkte müssen unterschiedlich gefärbt sein. Denken Sie, stellen Sie sich vor, dass Sie Knoten haben, die Prozessen entsprechen, die Ressourcen brauchen. Und Sie setzen zwischen zwei Prozesse eine Kante ein, wenn das dieselbe Ressource ist. So, und was Sie dann versuchen ist, Sie versuchen so viele, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Ressourcen haben, ja, Sie versuchen so viele Wünsche wie irgend möglich zu erfüllen, aber Sie können keinen Wunsch erfüllen, wenn einen Wunsch nach einer Ressource erfüllen, wenn die beiden Prozesse durch eine Kante verbunden sind. Ja? In einem solchen Fall geht das dann nicht. Und formal gesprochen, wir möchten die Knoten färben. Hier ist die Färbungsfunktion von Knoten. Wir stellen uns vor, dass wir tatsächlich mit Zahlen färben. Sie können mit Rot, Grün, Gelb färben. Das ist vollkommen Schnuppe. Haben eine Knotenfunktion und die Eigenschaft dieser Knotenfunktion ist, wenn wir eine Kante haben, wenn X und Y dieselbe Ressource haben wollen, bitteschön, das geht nicht. Wir müssen unterschiedliche Farben setzen. Das heißt, diese Ressource, die X und Y nachfragen, ja, die muss in zweifacher Kopie vorliegen. Ja? So muss man das dann interpretieren. Und wenn wir dann später, das machen wir jetzt nicht, uns anschauen, welche Anwendungen man hat für das Färbungsproblem. Das ist ganz, ganz dolle. Man hat als erste Anwendung, dass wir als Knoten haben, Staaten auf einer Karte, dass wir eine Kante einsetzen zwischen zwei Staaten, wenn sie eine gemeinsame Grenze haben, und dass wir versuchen, eine Farbe, eine Färbung der Karte zu geben mit möglichst wenigen Farben. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Vier-Farben-Problem gehört. In dem Vier-Farben-Problem geht es darum, dass man jede Landkarte, jede, aber auch wirklich jede Landkarte so färben kann, dass dass zwei Staaten, die eine gemeinsame Grenze haben, also durch eine Kante verbunden sind, verschieden gefärbt sind. Das ist das Vier-Farben-Problem. Dazu kommen wir beim nächsten Mal noch sehr viel genauer. Gast auf Feier können sich nicht leiden. Gehen wir mal davon aus, dass Sie eine hoch verfeindete Familie haben. Da brauchen Sie nicht einen Tisch, da brauchen Sie viele Tische, aber bitte schön nicht zu viele. Wir versuchen, ja, befreundete Familienmitglieder nicht nur nebeneinander, sondern an eigene Tische zu setzen. Eine Gruppe an einen eigenen Tisch, wenn sie sich gegenseitig mögen. Wir möchten aber nur so wenige Tische aufstellen wie irgend möglich. Auch das eine Instanz vom Färbungsproblem. Vorlesung. Sie nehmen teil, an viele von Ihnen zumindest, an der Dismod, an der Mathe 1 und an der PRG 1, ja, oder EPR. Sie werden in Ihrer studentischen Karriere noch viele Veranstaltungen erleben, wo Sie gerne daran hätten teilnehmen wollen, aber wo Sie nicht teilnehmen können, weil Sie können nicht gleichzeitig zwei Veranstaltungen besuchen, die zum selben Zeitpunkt stattfinden. Zumindest haben wir aber für diese drei Veranstaltungen dafür gesorgt, dass Sie diese drei Veranstaltungen ohne Kollision besuchen können. Also, Knoten entsprechen Vorlesungen. Wir setzen eine Kante zwischen zwei Vorlesungen ein, wenn ein Studiengang verlangt, beide Vorlesungen hören zu können. Dann stehen die in Kollision. Ja? Und wenn ich jetzt diesen Graph der Vorlesungen färbe, dann bedeutet die Farbe rot, die alle Veranstaltungen, die rot gefärbt sind, dürfen zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Prozess benötigen dieselbe Ressource, Ausführungstermin, wird sich alles herausstellen als dieselbe Anwendung. Möchte sagen, am Donnerstag wird es nochmal hochinteressant. Dankeschön.